Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist nicht Sebastian Mühlenhof. Mein Name ist Patrick Fritsche, der sonstige in großen Anführungszeichen, aber mit ganz viel Herz ausgestattete Experte. Und diesen Part wird heute Sebastian übernehmen. Tag, Sebastian.
Grüße. Es ist mal eine etwas andere Rolle für mich.
Richtig, weil wir haben festgestellt, aber man hört es ein kleines bisschen, sorry dafür, dass ich völlig verrotzt bin und versuche weniger zu sprechen, weil am Wochenende habe ich schon sehr viel versucht auszukurieren und hatte aber auch einen Fußballkommentar, den ich gemacht habe. Der hat es nicht besser gemacht, auch wenn der geil war. Aber deswegen habe ich nicht viel Handball geguckt. Und Sebastian, du hast dich durchgewühlt und genauso wollen wir uns jetzt durchwühlen die nächsten Minuten durch vielerlei Themen. Wir werden über die Frauen natürlich sprechen. Supercup stand auf dem Programm. Wir werden ein bisschen uns mit Dein Media beschäftigen, erneut Sebastian, und mit der entsprechend zweiten Handball-Bundesliga und natürlich auch mit der HBL in Gänze, denn auch da gab es spannende Partien, unter anderem eine richtig fette Nummer am gestrigen Sonntag. Aufnahmestand Montagabend, heute ohne Montagabend-Topspiel, aber hey, Sebastian, dafür morgen zum Dienstag, ist das schön, ist das schön.
Ja, erstmal Servus Patrick, ja, es ist immer noch so ein bisschen ungewohnt, ne, also ich muss mich echt noch ein bisschen an die Spielzeiten gewöhnen, ich meine, du hast ja gefühlt jetzt von Donnerstag bis Sonntag ja durchgängig irgendwie Spiele, ich meine, das war ganz cool, wir haben die erste Dein-Konferenz gesehen mit erster und zweiter Bundesliga, hat echt Spaß gemacht, auch wenn es mit sicher nicht alles rund gelaufen ist, aber es war auf jeden Fall cool zu beobachten, da kann man auch ein bisschen mehr, für uns, die da ein bisschen den Fokus eher auf der ersten Liga haben, auch ein bisschen aus der zweiten Liga ein bisschen mit aufschnappen, weil da muss ich zugeben, so gerne ich Handball auch gucke, ach, irgendwo ist bei mir die zeitliche Kapazität einfach begrenzt und da kann man dann mal wirklich mal so ein bisschen einfach reinschnippen und ein bisschen reinschauen.
Ja, zumal wir ja inzwischen auch sportberuflich gucken. Und das ist jetzt Jammern auf dem allerhöchsten Niveau. Ja. Das ist auch vollkommen klar, aber
Der Tag hat dann nur 24 Stunden leider.
Genau. Und das ist wie mit allem. Irgendwann ist halt wirklich, müsste man auch gerade Volleyball-EM der Männer schauen und die der Frauen hätte man schauen müssen und dazu Basketball auch noch WM in Australien der deutschen Mannschaft. Dazu hast du Fußball.
Das geht ja Gott sei Dank noch, weil es ja früh morgens ist. Das geht ja immerhin noch.
Aber ne, da sind Normalsterbliche auch arbeiten. Deswegen. Und irgendwann wird es auch wirklich Sport gucken. Nicht zu viel. Aber jetzt kommt die NFL noch mit dazu. Es ist einfach irgendwann so zeitlich. Und die US Open ist auch also keine Ahnung. Formel 1. Es ist schön, aber es wird irgendwann zu viel. Und dann gucke ich teilweise halt wirklich gar nicht, weil ich sage, ich brauche mal so einen Tag, einfach um klarzukommen. Habe entsprechend nichts mitbekommen. Also nichts gesehen, so ist besser formuliert, von einem wilden Handballwochenende. Sebastian, du darfst gerne entscheiden, weil du hast ja ganz hautnah mit dabei, wo wir anfangen wollen.
Also ich finde, wir müssen eigentlich mit dem Topspiel eigentlich anfangen. Ne? Also das Duell Magdeburg gegen Flensburg.
Achso, okay. Ja, fangen wir gerne mit Magdeburg gegen Flensburg an. Das ist natürlich sehr
angenehm. Ja, Patrick, ich weiß, du willst nur über Leipzig reden, aber ich müsste schon mit dem richtig, richtigen Topspiel anfangen.
Stimmt. Ey, für mich gibt es nur ein Topspiel. Nein, lass uns bitte mit dem Elefanten im Raum anfangen. Du sagst es, Magdeburg gegen Flensburg. Magdeburg gewinnt 31-29 im ersten direkten Brecher. Supercup mal ausgenommen, dieser jungen HBL-Saison. Portner sei Dank, Sebastian, würde ich hier mal so hinwerfen. Kann man das so sagen?
Ja, definitiv. Also es war jetzt nicht nur Portner, der sehr gut gespielt hat, aber er war halt ein ganz wichtiger Faktor. Und ich finde jetzt nach zwei Spielen, ich meine klar, vielleicht muss man das Wettler-Spiel so ein bisschen ausklammern, wenn wir da nachher ein bisschen drüber reden. Aber ich finde, gerade in so einem Spiel war er wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass er jetzt einfach auch mehr reingegroost ist in diese Bundesliga. Dass er jetzt in seinem zweiten Jahr eher so ein bisschen mehr angekommen ist, ein bisschen konstanter vielleicht auch seine Leistung zeigen kann. Klar, es ist früh in der Saison, aber ich finde, das ist irgendwie... Es fühlt sich ein bisschen anders an. Ich weiß auch nicht. Vom Zuschauen, es wirkt irgendwie ein bisschen anders. Er wirkt angekommen. Er ist jetzt der Rückhalt, den man haben möchte, den man auch dringend braucht. Und ich meine, wenn du halt deine Gegenüber, die für mich das vielleicht beste tote Duo der ganzen Welt ist, in den Schatten stellst, dann hast du in diesem Spiel ganz, ganz viel richtig gemacht. Denn weder Kevin Möller noch Benjamin Buric haben ansatzweise dort mithalten können. Die haben sich beide schwer getan. Buric nur 4 Bälle gehalten, Möller 8. Also die beiden haben genauso viele Bälle gehalten wie halt Nikola Portner. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, das Spiel war liest sich knapper, als es war. 50 Minuten war das wirklich das Spiel von Magdeburg. Die haben das so dominant gespielt. Eine überragende Abwehr. Und sie haben halt wirklich den Innenblock von den Flensburgern wirklich in alle Einzelteile zerlegt. Also das war schon teilweise echt beeindruckend, was die dort gespielt haben. Felix Klar, es macht so viel Spaß, dem Jungen zuzugucken. Das ist wirklich toll.
Man muss natürlich dazu sagen, ne, in Prozenten bei Portner sind es auch nur, in Anführungszeichen, 34%. Das könnte man jetzt sicherlich auch, wenn man das so trocken liest, verargumentieren als, ja, es war gut, aber eben nicht spektakulär. Aber wenn eben nicht viel durchkommt an Würfen, in Summe, dann sind 12 gehaltene Bälle halt schon in Ordnung. Völlig in Ordnung, auch wenn da nur 34% am Ende stehen. Weil du hast es angesprochen, zum Beispiel, ne, auch einen Simon Püttlik, 3 von 8, 37,5% komplett aus dem Spiel genommen. Die Magdeburger Deckung, die Flensburger Offensive. Und dann halt auf ihrer Seite natürlich auch noch Jungs, die werfen können. So klar hast du angesprochen, Magnusson, Darmgard, alle eigentlich mindestens mal größtenteils diese 50 Minuten in Normalform gespielt. Und irgendwie freut mich das, dass Magdeburg sich jetzt in der dritten Saison am Stück wirklich da einzufinden scheint, eben nicht mehr in der Top 4, sondern auch wirklich ein ernsthafter Kandidat ist für eine Top 2 für einen Meisterschaftskampf. Auf der anderen Seite in Flensburg, ich will nicht sagen, das sieht ein bisschen nach, wir verlieren den Anschluss aus, aber die Entwicklung ist zumindest leicht konträr zu der in Magdeburg. Was sagst du?
Ja, also ich glaube, Nikola Kikau hat es relativ gut zusammengefasst. Ihm hat so die Angriffintensität so ein bisschen gefehlt, also diese Durchschlagskraft, die eigentlich diese Spieler alle haben, wo er gesagt hat, okay, da müssen wir halt noch ein bisschen dran arbeiten, müssen es besser auch kennenlernen. Auch natürlich Simon Püttlik muss sich dran gewöhnen, denn so gut die dänische Liga auch ist, Bundesliga ist halt nochmal was anderes, weil du halt da immer 100% geben musst, vielleicht sogar 110%, um da deine Lücken in der Abwehr zu bekommen. Also von daher ist es schon noch ein bisschen, wo er sich auch so ein bisschen natürlich auch anpassen muss an die Bundesliga. Kikau, aber natürlich auch die Spieler, die er mitgebracht hat, mit dem Püttlik, mit dem Jorgensen. Ich finde auch der Defensive, wie gesagt, der Innenblock, der muss ich finden mit Blas Bagotinsek. Also der wurde teilweise wirklich schwindelig gespielt da von den kleinen, wuseligen Spielern, also einem Klar, einem Oma Igni Magnus beispielsweise oder auch Michael Darmgard, der wieder überragend gespielt hat. Klar, der nimmt sich wieder viele Würfe, aber 6 von 9 ist eine überragende Quote, 75% für ihn. Also da hatte der schon mal Spiele, da waren es dann eher 6 von 16 so gefühlt. Aber das, ja, also wie gesagt, Flensburg, ich will jetzt noch nicht zu früh auch natürlich den Hammer hängen, weil es jetzt das zweite Spiel ist, wirklich vom Trainer. Aber da merkt man auch schon, die brauchen noch ein bisschen Zeit, um sich zu finden. Und natürlich tut so eine Niederlage weh, gerade auch, weil es natürlich ein direkter Titelkandidat ist, ne? Aber ich denke, so die letzten 10 Minuten und noch gerade die zweite Halbzeit sollte das schon noch auf jeden Fall ein bisschen Mut machen, denn das sah dann auch schon ein bisschen besser aus offensiv.
Ja, das habe ich auch gar nicht gemeint, dass es jetzt auf die zwei Spiele natürlich bezogen ist. Ich habe mehr so wirklich die Gesamtentwicklung angesprochen in den letzten 2, 3, 4 Jahren so gefühlt. Ne? Weil ich hab,
aber ich glaube, warte, dem Gottfried hat es gesagt, er hat, glaube ich, in 12 Jahren ein einziges Mal in Magdeburg gewonnen. Also das ist einfach schwieriges Pflaster
dafür. Das ist natürlich, und genau, Sebastian, deswegen bist du heute unser Handballexperte hier. Genau, das ist der Grund. Aber lass uns doch gerne, außer du hast noch was zum Topspiel, zu einer Partie.
Ich habe, glaube ich, soweit alles zum Topspiel gesagt.
Ich sage jetzt nicht das nächste Topspiel und komme dann zu. Nein. Dann lass uns doch gerne erstmal beim Sonntag bleiben, weil das allgemein, bevor wir vielleicht dann zu der engen Partie kommen, wir waren gerade bei Torhütern. Lass uns doch bitte erstmal über Kiel gegen Wetzlar sprechen. Und jetzt ist es so, Wetzlar ist haarsträubend reingestartet und ist natürlich auch wirklich abgestraft mit einem Programm zu beginnen. Du kannst dir halt auch keine Konfidenz irgendwie erspielen, das ist schon klar, ne? Letzte Woche der Champions-League-Sieger, diese Woche der deutsche Meister und alle rollen sie über dich drüber wie ein Mähdrescher. Kiel gewinnt 33-22. Niklas Ekberg, überragender Mann, wäre man geneigt zu sagen, mit 7 von 7. Ja, aber...
Aber da ja, muss man sagen, ist man noch 6 von 6, 7 Meter. Nee, das darf man auch nicht außen Acht lassen.
Ja, ist vollkommen richtig. Deswegen sage ich rein von, wenn man die Zahlen liest, aber dann gibt es jemanden, der hinten drin stand. Und da habe ich... Also, wenn ich jetzt sage, Thomas Mukwa, ne, der hat 60% Quote. Könnte man jetzt auf die Idee kommen zu sagen, gut, der hat vielleicht nur, keine Ahnung, 4 Minuten gespielt, ja? Nee, der hat 48 Minuten gespielt, 60% Quote und stand in der ersten Hälfte mal mittendrin bei 90%. Das geht gar nicht.
Ja, also er hatte zu Ende der ersten Halbzeit eine Quote von 78%. Wetzlar hatte 4 Tore in der ersten Halbzeit geworfen. 4. Und wenn man jetzt mal, jetzt muss man überlegen, In den ersten drei Halbzeiten in der Bundesliga-Saison hat Wetzlar zusammen 19 Tore geworfen. 19. Und dann werfen sie in der zweiten Halbzeit, wenn ich mich nicht täusche, 18. Also quasi in einer Halbzeit natürlich genauso viel wie in einer anderen. Klar, ich würde sagen, Kiel hat es dann auch ja, lockerer gemacht. Ich meine, wenn du 15-4 zur Halbzeit führst, dass du danach vielleicht ein bisschen rausnimmst und ein bisschen Körnerspaß, ist ja auch komplett in Ordnung. Magnus Bierfreund hatte ein bisschen Spielzeit bekommen, der nominell dritte Torhüter ja eigentlich, der ja dann mit dabei ist, weil ja Vincent Gerard angeschlagen ist und hat mal ein bisschen durchgewechselt und dann ja, ist ein bisschen auch die Spannung abgefallen. Das war dann voll in Ordnung.
Hinten halt. Ne? Ich meine, auf der anderen Seite wirfst du halt trotzdem nochmal drei Tore. Da eins, weißt du? Also.
Ja, also ich finde halt, du hast halt in diesem Spiel halt wieder gesehen, dass dieses Offensivspiel von der HSG Wetzlar, das ist, boah, also da ist noch so, so viel zu tun. Das ist wirklich, wirklich ein Armutszeugnis. Sie hat es ja, glaube ich, in die Gruppe reingeschrieben, was die Lokalpresse geschrieben hat.
Wir müssen das mal vorlesen, was die Lokalpresse, das ist jetzt nicht unsere Worte, das ist ganz wichtig, ne? Aber das, was die Lokalpresse in Wetzlar geschrieben hat, das fand ich schon, also das ist ja keine Kritik mehr, das ist ja
anzündend. Satire ist das eigentlich schon so ein bisschen. Ich lese mal vor, was die Lokalpresse geschrieben hat. Also es ist ein bisschen zum Spielverlauf jetzt irgendwie nicht wundern. Also stande doch auch der Wechsel von seinem Mitmannen oftmals schwer zu verstehenden Spielmacher Magnus Fredriksen zum oft etwas überhasteten Philipp Kuzmanowski kann letztlich nicht verhindern, dass die Offensive der Gäste so zielführend ist, wie der Bau eines Verkehrskreisels zu einem imaginären Industriegebiet im kleinen Dreisbach es wäre. Ein anderer Satz, ein anderes Zitat. Und der völlig glückliche René Rubin sagte mit trauriger Miene, wir hatten kein Wurfglück. Kein Wurfglück? Nein, die Würfe voller Pleiten, Pech und Pannen im ersten Abschnitt wären gleich mehrere Therapiesitzungen ausreichend. Ab auf die Couch ist man besser beim Pausenpfiff versucht zu sagen. Das ist schon wirklich hart.
Das ist, ich weiß jetzt auch nicht, ob unbedingt diese Artikel und diese Sätze, ob die jetzt zuträglich sind für die Akkreditierungsjahreskarte des Kollegen, ich weiß es nicht, aber es ist halt, boah, ist die Stimmung da scheiße. Also ich habe das schon tausendfach, ne, und ich wiederhole mich, aber es ist mir wirklich bumsegal, es ist ein Podcast, da darf man das. Dieser komplette Stolz dieser Region innerhalb von 2 Jahren, aber sowas von, und das sage ich ja nicht aus Schadenfreude, um Gottes Willen. Am nächsten Sonntag kommt Wetzlar nach Leipzig und da natürlich hoffe ich auch mal auf einen Leipziger Sieg und denke mir so, Mensch, okay, das sollte ja vielleicht funktionieren, ne, gegen Wetzlar. Natürlich, aber ich wünsche niemandem irgendwas Schlechtes. Nur das ist halt wirklich, du sagst es halt, 4 Treffer in Hälfte 1. Boah, also jetzt könnte man sagen, sie haben es ja versucht, ne? Und Mock war berühmt geschossen. Aber das waren ja auch nicht nur Abschlüsse, wo ein Mirkwa Weltklasse auspacken musste. Das hat ja der Artikel auch beschrieben. Das waren ja auch Bälle und Würfe, die sich teilweise genommen werden mussten, weil du eben keine kreative andere Idee hast.
Genau. Und da kommen wir halt einfach auf dieses Thema zurück, dass halt einfach die Planung auf der Mitteposition einfach komplett gescheitert ist. Und wenn du ganz ehrlich bist, musst du dich als Wetzlar jetzt hinsetzen und sagen, hey, wir brauchen dringend einen guten Mittelmann. Wir müssen irgendwas tun, weil klar, natürlich, das waren jetzt 2 harte Gegner zum Auftakt, aber trotzdem so wenig Tore, so wenig Kreativität im gebundenen Spiel, das werden dir auch die anderen Mannschaften schwer machen. Da werden die eine gute Abwehr hinstellen und dann nehmen die deine Halbspiele raus und dann muss mal gucken, was dann passiert. So, und das ist dann halt, du musst halt, so muss man auch ehrlich sein, Lenny Rubin musst du stellen. Der kann sich nicht selbst kreieren, weil der dafür einfach zu groß, ich möchte nicht sagen zu unbeholfen ist, aber der hat einfach eine Größe und der muss halt einfach in Shooterposition gebracht werden. Der kann nicht für sich selbst kreieren, da ist nicht dieser 1 gegen 1 Spieler. Zelenovic auch so ein bisschen in die Richtung, kann schon vielleicht eher ein bisschen was machen. Auch Henrik Wagner ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der jetzt das große 1 gegen 1 hat und da ist halt der Mittelmann gefordert und sie haben sich damals dazu entschieden, letztes Jahr diesen Umbruch zu machen, auf irgendeinen Spieler zu setzen, was ich auch prinzipiell auch gut finde, aber sie haben scheinbar auf komplett falsche Pferd gesetzt und da müssen sie sich jetzt drüber nachdenken und ganz ehrlich, da müssen wir vielleicht auch irgendwann über einen sportlichen Leiter sprechen, der ist ein Kaderzusammensetzung, das ist, denn so ehrlich müssen wir auch sein, wenn du 19 Tore in 3 Halbzeiten wirfst, dann liegt das nicht an den Spielern, dann liegt das dann daran, dass man den Kader zusammengestellt hat, was die Spielidee ist und da muss man auch über Frank Carstens reden, aber ich möchte ihn eigentlich in Schutz nehmen, weil er kann auch nur mit dem arbeiten, was er hat. Und da ist natürlich dann auch schwer, aus den verunsicherten Spielern mit Sicherheit, auch aus dem letzten Jahr irgendwie das Beste rauszuholen, wenn du dann halt solche drei Halbzeiten spielst. Klar, diese zweite Halbzeit sollte auf jeden Fall Hoffnung geben, jetzt mit Blick auf die kommenden Partien, aber man sollte das auch nicht überbewerten, denn wie gesagt, das war halt so ein bisschen dann, ich will es nicht Schaulaufen bezeichnen, aber es war halt schon nicht mehr 100% bei Kiel. Muss man halt auch so sagen. Und ich meine, wenn Skipper Goethe eine Wurfquote von 2 von 6 hat, dann weißt du halt auch, dass der nicht seinen besten Tag hatte.
Ich würde zumindest gerne positiv raus und den Namen, den du auch schon fallen lassen hast, mit Zelenovic, der war immer bei 6 von 7 aus dem rechten Rückraum. Ja, was soll ich groß erzählen? Ich bin
Und ich will auch Klimke hervorheben. 8 Paraden in der ersten Halbzeit, der hat wirklich noch sein möglichstes Versuch, um dagegen zu halten.
Ich bin bei fast allem, was du sagst, bei dir. Ich denke halt schon so ein bisschen, wir haben ja die Diskussion auch gerade woanders, beim Fußball beispielsweise, bei Thomas Tuchel und Frank Carstens in Wetzlar, dieses ja, aber dafür bist du halt trotzdem irgendwo Bundesliga-Trainer und bist einer der besten 18 Trainer in Deutschland in deiner Sportart. Ne, dass man dann verlangen muss und auch verlangen darf, dass man eben sagt, ja, bitte bring doch aber das Bestmögliche mit dem Material auf die Platte, was du halt hast. Nochmal, jetzt bist du halt gegen Kiel und Magdeburg gestartet, ist auch bescheiden. Vielleicht kannst du was gegen Leipzig reißen, weil die auch nicht happy sind, sicherlich, mit den ersten beiden Spielen. So, dass man da jetzt schon wieder in der Leipziger Presse teilweise, da habe ich mir gedacht, holla, die Waldfee, das ist meine Privatmeinung, Patrick Fritsche, und nicht die Pressemeinung, ne? Ich greife meine Kollegen nicht an. Aber dann schon wieder hinterfragt, und was ist denn hier los und was stimmt denn da nicht, und wir kommen noch dann später zum Leipzig-Spiel. Aber vielleicht geht da was, aber sicherlich Wetzlar ist eine große Baustelle. Ich würde sagen, wir machen erstmal kurz Werbung, ne? Ist an der Zeit, Sebastian, und dann begrüßen wir euch gleich hier zurück bei Anwurf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Und Sebastian, du kannst ja die Zeit nutzen, mir eine letzte Frage zu beantworten zu Kiel gegen Wetzlar, weil mich würde interessieren, in Bezug auf Wetzlar, Mittelmann, wer soll es denn machen? Und wenn man das so sieht, wer hat einen Bock, jetzt zu sagen, Hesse, das mache ich. Ja? Also, bis gleich.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar. Weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Und die Denkpause ist vorbei von Sebastian Mühlenhof hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Patrick Fritsche und ich übernehme heute die Rolle des Ausfragers und habe Sebastian vor eine unmögliche Aufgabe gestellt vor der Werbepause und habe ihn gebeten zu überlegen, wer soll bitte als Mittelmann nach Wetzlar kommen wollen vor allem. Wir haben über einige Namen philosophiert in der Pause und gelacht und geschmunzelt. Mimi Kraus ist gefallen. Ich wollte mal Karabatic reinwerfen, einfach so, weil der hat ja auch bald Zeit, ne?
Die haben noch in der Vorbereitung gegeneinander gespielt sogar. Ich glaube, PSG war ja da in Wetzlar.
Und wenn man den, guck mal, lass den mal nach Frankfurt fliegen, dann drückt man dem ein bisschen Handkäse mit Musik ins Gesicht und dann ist der Hesse.
Außerdem gewinnt er ja auch keine Champions League mit PSG. Was soll er da eigentlich noch?
Richtig, weil PSGs gewinnen keine Champions League, egal wer davor. So, du machst da nichts mehr ernsthaft. Also, weil ich finde die Frage schon berechtigt, ne? Jetzt kannst du natürlich einerseits sagen, okay, du holst einen ambitionierten Zweitliga-Handballer vielleicht, der sich aufdrängt, weil aus der ersten Liga, wenn du da auch nur in der Rotation eine Rolle spielst in deinem Team, boah, da jetzt hinzugehen, schwierig. Und auch in der zweiten Liga, wenn du die Ambition hast, vielleicht direkt den Sprung zu einem anderen Team zu schaffen in der ersten Liga oder halt sogar aufzusteigen, da wüsste ich auch nicht. Und dazu kommt, also Wetzlar ist süß, aber
du kannst damit keine Stars locken mit der kleinen Stadt.
Du kannst halt jetzt nicht wie Union Berlin einen Leonardo Bonucci in der Fußball-Bundesliga locken mit, hey, du bist hier in der deutschen Hauptstadt und bei uns kannst du hier, Wetzlar hast du dieses riesen Einkaufszentrum, wo mir damit nicht einfällt, da ist ein Eisladen drin, der schmeckt in Ordnung. Und
Einfach mit dem Fluss, mit der Lahn locken.
Mit dem anschließenden Lahn-Dill-Kreis. um den würde ich einen Bogen machen, aus privaten Gründen. Aber sonst hast du halt, keine Ahnung, also wer soll es werden? Wer soll es werden, Sebastian?
Ich bin auch, muss ich ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen überfragt. Wahrscheinlich musst du so ein bisschen so einen Elternkandidaten nehmen. Ich weiß nicht, ob du jemanden aus einer Rente rausholen kannst oder ob du vielleicht sagst, okay, vielleicht irgendwo jemanden als Backup, aber...
Pascal Hens?
Ja, der ist dann, glaube ich, schon zu weit weg. Ich hätte schon eher vielleicht an Martin Strobel gedacht, aber der ist natürlich auch mit Arbeit schon auch wahrscheinlich ein bisschen zu sehr weit weg. Zumal auch Barling-Wetzlar ist da schon auch eine Strecke. Ja, so viele Namen gibt es nicht.
Warte. Das meinst du ernst, oder? Also dein erster Gedanke tatsächlich als Lösung für Wetzlar mit dem Wissen oder mit dem Glauben, bei allem Respekt, dass sich kein anderer dahin bewegen würde, wäre deine erste Idee zu sagen, wir holen jemanden aus der Handballrente zurück?
Nein, das wäre jetzt nicht meine allererste Idee, aber das ist zumindest vielleicht die schnellste Lösung, weißt du? Weil so, ich meine, wir sehen es ja jetzt gerade, wenn wir jetzt vielleicht auch schon gleich einen kurzen Blick Richtung Melsung werfen, die verhandeln seit Monaten darum, dass Mutter Mul aus Minden kommt, ja. Können sie auf eine Ablösesumme einlegen, soll wohl eine Summe von 250.000 Euro im Raum stehen, wo halt Minden sagt, nee, wollen wir nicht. Das ist natürlich auch, weißt du, wenn du einen Spieler hast, der unter Vertrag steht, den musst du ja loseisen. Das heißt, du musst Geld in die Hand nehmen und vielleicht auch nicht wenig Geld in die Hand nehmen. So, und dann musst du halt gucken, okay, was kann man vielleicht da irgendwie machen, was funktioniert da? Das ist vielleicht nicht so ganz so einfach, wenn du halt sagst, okay, ich hole halt jemanden, der ja vielleicht erst vor kurzem deine Handballschuhe in die Ecke gestellt hat. Ja. Weil du brauchst halt schnell die Hilfe. Du kannst halt nicht den noch irgendwie drei Wochen lang mit irgendeinem Team um eine Ablösesumme falschen.
Nee, du kannst nicht noch irgendeinen spanischen Sechsligisten irgendwie einladen zum Probetraining in den Monat, das ist schon klar. Aber dann lass uns doch gerne mal vielleicht zu der Partie kommen, erstmal am Samstag, dann kommen wir zurück zum Sonntag, wenn wir schon dabei sind. Melsungen besiegt zu Hause den SCD HFK Leipzig mit 28-27. Wieder eine enge Partie für die Leipziger. Die erste enge Partie für Melsungen. Ich kann mich erinnern, ich habe mit Maschey, mit meinem guten Freund Maschey, den sehe ich so oft in meiner Straße rumtouren. Ne? Also wir wohnen halt alle wirklich, also es ist kein Scheiß, wir wohnen alle so extrem beieinander. Domenico Ebner wohnt von mir 50 Meter weg. André Haber, das haben wir auch schon thematisiert, war mein Nachbar.
Der hat übrigens gewonnen am Wochenende.
Ja, genau, und lustiger, das stimmt, also war mein Nachbar, weil Domenico Ebner ist in die Wohnung gezogen von André Haber.
Achso, okay.
Und alle, die wissen, wo André Haber gewohnt hat, die wissen quasi auch jetzt, das habe ich mal verraten an der Stelle, wo Domenico Ebner wohnt. So, und die wissen auch damit quasi, wo ich wohne. Aber Maschey sehe ich sehr, sehr oft. Auch Viggo Christiansson ab und zu. Also, ist egal, ich habe mit Maschey gesprochen nach der Partie gegen die Füchse. Und wir haben nur einen ganz kurzen Schwenk gemacht auf Melsungen und haben über eine Personalie gesprochen, ganz kurz, wo ich gesagt habe, naja, boah, Christopanz, ne? Das ist natürlich ein richtiges, bei aller Liebe, Rindvieh. Im positiven Sinn, mit Schuhgröße 56 oder sowas, glaube ich, irgendwie, ne, in der Richtung. So. Boah,
fragst mich was,
ey. So Shaquille O'Neal-Maße hatte das und Shaquille O'Neal hatte ja so die 54. Und der schraubt halt 10 Dinger rein, ne? Mit 2,80 Meter. Wenn er abspringt, 3,50 Meter. Plus Arm nach oben, 4,90 Meter. Keine Ahnung. Aber der schweißt halt 10 von 15 rein und war der überstrahlende Mann. Nicht nur körpergrößenmäßig, sondern halt wirklich auch in dem Spiel. Und am Ende ist es dieses eine Tor. Ich habe es nicht gesehen, wie gesagt.
Ich kann dir sagen, woran es gelegen hat.
Ich wollte gerade sagen, dann sag mir du vielleicht, du hast weil die Torhüterleistung, wenn ich die anschaue, war ausgeglichen.
Also was, glaube ich, ganz weit oben steht heute auf der aktuellen Trainingswoche bei Runa Sigtriksson, ist das Üben von der schnellen Mitte. Ich glaube, denen wurden 4 Stück abgepfiffen, weil sie falsch ausgeführt haben. Und das ist definitiv zu viel.
Das ist
definitiv zu viel. Ich meine, natürlich ist es ein Mittel, gerade gegen Melsung, wenn du halt einen Christopanz hast, der mit seinen 2,14, 2,15, sag ich jetzt mal so, jetzt ist kein Sprinter ist. Er bewegt sich schon relativ gut, aber er ist definitiv kein Sprinter. Ist es auf jeden Fall ein Mittel zu sagen, okay, wir spielen Helm mit schneller Mitte und suchen schnell irgendwie dann noch durchzukommen durch die Abwehr, bevor er sich hinstellt. Aber, boah, also wie oft wenig die Abwurf gepfiffen wurde, das war einfach zu viel. Und das ist natürlich in so einem Spiel, wo es spitz auf Knopf steht, wo vielleicht auch Mannschaften sind, die so ein bisschen auf Augenhöhe sich gegenseitig sehen, ist das ein entscheidender Faktor. Und deswegen glaube ich, dass da Sigtriksson da ganz, ganz, ganz hinterher sein wird, dass das wirklich wahrscheinlich 5 Stunden lang diese Woche trainiert wird, nur damit das endlich funktioniert. Der Ball hinten vom Torhüter raus und dann richtig hinstellen, damit es dann funktioniert. Weil das ist Das war für mich einer der Knackpunkte im Spiel, weil sie es einfach nicht durchziehen konnten. Dadurch verlierst du selbst den Ball. Melton bekommt wieder die Option, selbst ein Tor zu schießen. Das addiert sich dann halt in so einem Kartenspiel dann leider einfach auf.
Ja, und wie gesagt, ich habe nichts mitbekommen von dem Spiel. Ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Ich weiß, dass Leipzig geführt hat zur Halbzeit, mit 15-14. Und was ich halt so gelesen habe, nur, ist halt eben dieses große Hinterfragen. Mensch, man hat 9 von 9 gespielt in der Vorbereitung. Warum klappt das jetzt nicht? Und das ist halt auch ein Medienthema. Das kann ich halt dazu zumindest sagen. Ne? In der Mannschaft, das war eben klar. Und jeder, der normal denken kann, dem ist das klar, dass Vorbereitungsspiele unterm Strich halt doch nur Vorbereitungsspiele sind. Natürlich habe ich mich auch ein bisschen, weil ich ja auch so nah dran war wie noch nie irgendwie an Profisportlern und an den Jungs, und ich war im Trainingslager, mich ja auch ein bisschen reinsaugen lassen natürlich so in den Modus. Und ich habe ja auch, sage ich mal, ich sage das immer so ein bisschen aus Spaß, ich habe keinen Plan von dem Sport, ne? Ich meine, ein bisschen bin ich schon in der Halle inzwischen so, ne? Also mir fehlt Tiefe in der Historie, aber ich kann zumindest schon auch noch erkennen, wenn man von 5-1 auf 6-0 umstellt und so. Ja? Also,
na, immerhin, da bin ich ja beruhigt.
Ja, also das kriege ich schon hin. Ne? So, deswegen, ich habe auch gedacht, boah, das sah in Teilen schon wirklich, wirklich gut aus. Und das war auch früh in der Vorbereitung. Dann kam das Turnier in Plotsch, dann kam noch, ne, also wie gesagt, 9 von 9. Und Aalborg zum Beispiel ja auch geschlagen. So. Und natürlich hat mich das als Fan und nicht jetzt als Journalist, sage ich mal, auch ein bisschen aufgehypt. Ich glaube aber schon, in der Mannschaft wurde das ganz, ganz realistisch beurteilt und bewertet. So, und da dreht deswegen jetzt keiner frei. Aber, und das kann man, glaube ich, auch dazu sagen, und dass mein Herz an dem Verein hängt, sage ich mal, mehr als an anderen Vereinen, das ist auch kein Geheimnis inzwischen, aber nichtsdestotrotz muss die Aussage gestattet sein, natürlich, wenn du das Dritte verlierst gegen eine sehr aktuell schwach aufspielende Wetzlarer Mannschaft, das kann eben auch sehr schnell kippen, gerade zu Beginn einer Saison. So, ich halte diese Mannschaft, wie gesagt, ich habe jetzt natürlich nicht einen internen Einblick, um Gottes Willen, aber von dem, was ich mitbekommen habe, auch bei den Trainings, wie man zur Halle zurückläuft, zur Halle hinläuft, wie man miteinander interagiert und so weiter und so fort, wie man zusammen isst, das ist alles intakt. So, und es waren jetzt 2 super knappe Ergebnisse, wo diese Nuancen eben entscheiden, wie du gesagt hast.
Ja, und ich würde es auch gar nicht schwarz malen. Ich meine, du hast gegen 2 Mannschaften verloren. Eine spielt wahrscheinlich um den Titel mit, oder zumindest um europäisches Geschäft. Vielleicht Titel nicht ganz unbedingt, aber zumindest spielen sie auf jeden Fall oben mit. Melson will ja auch oben mitspielen. Da würde ich gar nicht in die Panik verfallen. Mein Gott, es waren halt 2 kleine Dinger oder 2 knappe Spiele, wo du halt aufgrund von eigenen Fehlern halt verloren hast, die vielleicht auch am Anfang sollen noch passieren können, weil wir auch gerade das Thema haben, Tempospiel soll ja auch forciert werden, das soll besser werden, da möchte man noch mehr aufs Tempo drücken. Das merkt man auch schon noch der Mannschaft an, dass es doch nicht zu 100% funktioniert. Aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die im Rückspiel gegen die jeweiligen Teams komplett chancenlos sind. Da können sich die Siege zurückholen oder die Punkte zurückholen. Dann ist alles in Ordnung. Wenn du einmal gewonnen hast gegen Berlin, einmal gegen Melsung, vollkommen okay. Also ich würde da jetzt auch noch nichts groß schwarz malen. Ich finde sowieso, man sollte Vorbereitungen nie überbewerten. Man kann überragende Vorbereitungen spielen, trotzdem die ersten 4 Spiele verlieren. Also mein Gott, das ist halt einfach so. Vorbereitung ist immer was anderes als ein Pflichtspiel. Das ist einfach ganz klar so. Deswegen, ja, sie haben es gut gespielt. Wie gesagt, die Leipziger, ich finde teilweise, sie hätten ein bisschen auch gegen Christopanz ein bisschen besser arbeiten sollen, denn ich denke, wenn du den auf einer Manndeckung rausnimmst, dann nimmst du dir das komplette Spiel raus, weil dahinter hat es doch schon noch ein bisschen, ich will es nicht sagen, gemangelt an Qualität, aber da war schon noch so ein bisschen so ein leichter Abfall mit dabei. Den Julius Kühn war nicht so überragend. Den Elva Jönsson hat überhaupt nicht ins Spiel gefunden, nachdem er im ersten Spiel ja wirklich fast alles getroffen hatte, nur 1 von 6 die Quote. Also von daher, ja, mein Gott, es war knapp, es ist ein bisschen blöd natürlich gelaufen im Endeffekt, aber Leipzig hat jetzt nicht schlecht gespielt, finde ich.
Nee, und wie gesagt, auf der anderen Seite, das gehört auch immer mit dazu, ne? Melsungen hat es eben auch gut gemacht einfach und
da muss man es auch einfach anerkennen, die haben halt weniger Fehler gemacht und dann gewinnst du so ein Partie einfach.
Weniger Fehler gemacht und eben diese, ja.
Guck mal, Leipzig hat 17 technische Fehler, ja, dann weißt du schon, wo der Fehler begraben liegt.
Wo der Fehler begraben liegt, du meinst der Hund.
Ja, der Hund.
Der Schön, der bleibt drin, Sebastian.
Ja, natürlich. Ich erfinde neue Sprichwörter, ist doch klar.
Ja, aber na, guck mal, jetzt kommt Wetzlar und dann kommt die Hamburger. Das wird auch ein starkes Stück auswärts. Aber wenn du die beiden gewinnst und lass mal, und ich bin an dem Abend davor noch in Frankfurt Und ich fahre am nächsten Morgen zurück und ich bin nicht Fahrer und ich werde dem Fahrer anhalten zu sagen, er muss am 24.09. 100 km/h Linkspur durchbrettern, weil 16 Uhr natürlich in Leipzig Derby gegen Magdeburg. Und lass mal, du ziehst das Ding, da redet keiner mehr über Melsung und
so.
Keiner über die Füchse. Und das übrigens für alle Sachsen unter euch, jetzt mal ohne Scheiß, ja. 16 Uhr, Leipzig gegen Magdeburg Handball, 19 Uhr, Dynamo gegen Aue. Halleluja! Was für ein Tag in diesem Freistaat hier.
Definitiv, definitiv.
So, Sebastian, was apropos, wie sieht es bei dir im Freistaat aus, im Freistaat Bayern? Ihr macht euch ja, sage ich mal, gerade nur politisch ein bisschen unbeliebt mit irgendwelchen Aussagen von irgendwelchen Regierungsverantwortlichen von euch.
Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Lass mal vielleicht über Erlangen sprechen, ne, als bayerischen Handballvertreter, wenn ich geografisch nicht völlig falsch verhostet bin gerade. Die haben auch mit einem...
Das ist richtig.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Geografie war ich voll am Start, Mann. Die haben mit einem auch verloren, ebenfalls gegen Lemgo Lippe. 27-28 aus Erlanger Sicht zum Schluss. Da war es ein Torhüterspiel, würde ich sagen. Wobei, ne, Obling von Erlangen mit 33% auch völlig in Ordnung unterwegs war. Guckt man auf die Gesamtheit der Paraden, sieht man 6 Stück. Okay. Das heißt... Da war bei Lemgo einfach auch oft, würde ich jetzt sagen, du kannst es gleich bestätigen oder nicht, auch ein Schleuderarm dabei und nicht so viele Abschlüsse, weil mit so wenig Paraden auf so eine Prozentquote zu kommen, als der, der hauptmäßig gespielt hat, nein, Quatsch, stimmt nicht, aber insgesamt waren es nur 10 mit Ferlin auch noch, der 10, der, also der 4 gehalten hat. Auf der anderen Seite Kastelic 17, 38,6% bockstark.
Ja, also wovon sich Patrick gerade um einen heißen Brei rumgeredet hat, Obelin kam in der zweiten Halbzeit rein und hat dafür gesorgt, dass Lemgo nur 12 Tore geworfen hat.
Das ist super, dass ich anfange, über das Spiel zu reden. Ich habe dreimal schon gesagt heute, ich habe 10 davon, aber ich fange erstmal an zu reden. Ey, du musst erstmal, du weißt ja, du beim Fernsehen, ich beim Radio und beim Fernsehen, erstmal Loch füllen, ne? Muss erstmal so.
Genau.
Stille ist scheiße. So,
genau, erstmal so reden, als ob man Ahnung hatte und dann die reden lassen, die wirklich Ahnung haben.
50% genickt, 50% haben ausgeschaltet. Ja, okay, ist so. Sebastian, ja, darfst du, hol mich rein ins Spiel.
Ja, ich mach das auf jeden Fall. Also wie gesagt, Obelin in der zweiten Halbzeit wirklich gut gemacht, hat dafür gesorgt, dass man ja zumindest irgendwie noch dran geblieben ist, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat, weil man halt einfach... Ja, Kastelic zum Star geworfen hat, so kann man es wirklich beschreiben. Also, wir haben es im ersten Spiel besprochen, wo Lemgo die Keeper ja überhaupt nicht gut gewesen sind und noch vor der Saison. Und Kastelic jetzt mit 17 Paraden und da waren teilweise Würfe mit dabei, wo ich mir wirklich nur in den Kopf fassen konnte. Das muss man ganz, ganz ehrlich so sagen. Und vor allen Dingen halt auch defensiv, ne? Also, die Erlanger, also bei allem Respekt, wenn du 9-7 Meter dir erlaubst, dann hast du keine gute Abwehr gespielt. Also, Samuel Zehner hat ein tolles Spiel, 11 von 11, aber das sind halt 9 von 9, 7 Metern. So, und das ist halt einfach, das geht halt einfach nicht. Da muss die Abwehr kompakter stehen, sie müssen da besser arbeiten und ja, ich will es bei Erlangen nicht schwarz malen, aber ich meine, klar, du hast knapp verloren gegen Hannover, was man sagt, okay, gut, das kann man mal verlieren, aber jetzt gegen Lemgo, wo ich sage, boah, Lemgo ist prinzipiell eine Mannschaft, die sich eher nach unten orientieren muss, so wieder in die Niederlage reinzubekommen, ist man wieder zum Punkt, wo man sagt, so, ja, wir reden alle über Erlangen und wie toll sie sein könnten und was sie für Potenzial haben, aber nach 2 Spielen stehst du halt wieder mit leeren Punkten, mit nichts da und denkst halt wieder, ja, es ist halt so typisch Erlangen. Ne?
Ja gut, und dann kommt Leipzig und dann gewinnst du das Spiel mit plus 15.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist auch typisch Erlangen. Na gut, du hast halt, also, was bei Erlangen halt immer der Fall ist, und das sieht man ja unter anderem auch immer in diesen Spielen gegen den SCD-AFK, unter anderem, da gibt es auch noch andere Vereine natürlich, die sind immer dann extrem gut, wenn sie so in meiner Wahrnehmung so auch eben ein bisschen halt ihren Stiefel durchdrücken können. Und ihr Stiefel ist nicht unbedingt, wir spielen den größten Zauberhandball auf diesem Planeten, sondern ihr Stiefel ist vor allem erstmal, wir machen erstmal kaputt. Wir machen ja erstmal kaputt, extrem körperlich, extrem hohe Grundaggressivität, extrem hohe Präsenz, extrem hohes eklig sein, nicklig sein. Und dann gucken wir mal, was wir damit erstmal machen. Aber erstmal den Gegner brechen. So. Um es ein bisschen martialisch zu formulieren. So. Und das ist so ein bisschen mein Eindruck. Und das ist schon eine Weile so in meiner Wahrnehmung. Und natürlich sind es auch alles Handballprofis, die Handball spielen können, gar keine Frage. Aber wenn du es halt nicht schaffst, beziehungsweise das halt so ungeschickt machst, dieses Spiel zu brechen, dass du eben halt, wie du halt sagst, ne, das Zehnter halt 9, 7 Meter werfen kann, ja, könnte besser sein.
Ja, definitiv. Und ich meine, wir reden ja auch bei Baling darüber, was will Baling für eine Mannschaft sein? Ne? Was ist die Spielidee, die in Baling ist? Also es kann ja nicht sein, dass du sagst, okay,
du weißt Erlangen, oder?
Ja, ich meine Erlangen, tut mir leid. Was ist die Spielidee? Gib Simon Jepson.
Er war schon wieder am Chillen, der Junge. Ja.
Schnell weiterreden, damit es keiner bemerkt. aber was ist in Erlangen die Spielidee? Ja, gib Simon Jepson 20 Würfe und hoffe, dass er davon die 50% was senkt, oder wie? Also Jepson 3 von 9. Sagt wieder alles. Und das ist halt zu wenig. Und ich meine, auch wenn ich an den Kreis gucke, ich mag einen Sebastian Firma, aber ich finde, der ist ein toller Verteidiger. Aber der ist halt keine Offensivgranate, ebenso wenig wie es ein Tim Zechel ist. So, und das ist halt so, wo ich mir denke, so, ja, das ist halt ein durchschnittlicher Kader mit einem durchschnittlichen Spielidee, mit einem durchschnittlichen Ergebnis und der hat jetzt keine Punkte. So.
Ja, und gefühlt.
Es ist nicht mal was Schlimmes, weil man nee. Ist schon daran gewöhnt, dass Erlangen einfach.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so für mich der FC Augsburg, der HBL. Ja. Also so ein bisschen, also natürlich wird es intern sicherlich eine andere Anspruchshaltung geben, aber. Da bin ich A zu weit weg vom Verein und auch geografisch, das ist ja mehr so dein Beritt. Und vor allem ist es halt so, also ich vernehme zumindest in meiner Bubble keine unfassbar große Unruhe aus Erlangen, wenn eben wieder am Ende der Saison Platz 11, 12, 13 rausspringt. So, es ist halt mehr so ein, ja, so, wie gesagt, mit dem hundertprozentigen Wissen, dass ich es nicht besser weiß und dass es sicherlich anders komplett intern formuliert wird, aber ja, es ist halt, der Verein ist halt da. Und ab und zu ist man noch in Neuer in der Halle. Das ist so für mich. Und sehr geil, wenn die diese All-Black-Spieltage machen, Erlangen ohne Scheiß, gerne Einladung rausschicken an mich, komme ich vorbei. Ultra cool. Die Trikots schwarz und alle schwarz, finde ich super, super nice. Gefällt mir mega gut. Aber das sind so die ersten Sachen, die ich im Kopf habe. Und nicht dieses, ja, den traue ich mal Platz 6 zu.
Ja, das ist es nämlich. Und ich meine, du hattest ja auch. Dann auch ein bisschen Unruhe ja schon auch, weil der Olaf Stefansson aus eigenen Stücken gegangen ist, weil er sich halt übergangen gefühlt hat bei der Trainersuche, wo er auch dann ein bisschen Stunk, ich glaube, in den isländischen Medien gemacht hat. Und ich glaube, dass wir diesen Abgang nicht unterschätzen sollten, glaube ich einfach, weil er schon in meinen Augen auch, als er gekommen ist, auch schon eine wichtige Rolle gespielt hat, auch mit Raul Alonso zusammen, der jetzt sich mehr ums Sportliche wieder kümmern, mehr so quasi ein bisschen ums Drumherum, um den Kaderplanung und so weiter und halt sich dann ein bisschen aus dem Trainergeschäft dann zurückgezogen hat. Aber wie gesagt, es ist halt nichts Besonderes, was halt für mich Erlangen ausstrahlt. Und das ist halt das Ergebnis, dass du dann halt auch so eine Partie, die du, wenn du nach oben willst, gewinnen musst, halt dann einfach unglücklich verlierst, weil du halt einen Torhüter zum Helden schießt.
Ja, ich beende dieses Spiel mit den Worten von Sebastian Mühlenhof, die oft fällt. Definitiv.
Dankeschön, du Arsch.
Ich würde sagen, wir machen deine Pause hier bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Das ist die Nase, die nehme ich zu, auf meinsportpodcast.de und komme gleich zurück mit einem wunderschönen Thema, denn auch die Handballerinnen starten wieder rein mit dem Supercup. Es geht weiter, es geht wieder los. Und dann reden wir noch über, sagen wir mal so, ich wollte es schon mal anformulieren. Den Sender, der uns noch nicht angefragt hat, ob wir kommentieren wollen. Und ich glaube, wenn wir noch 3 Podcast-Folgen auf diese Art und Weise aufnehmen, Sebastian, dann kriegen wir auch keine Kommentatorenanfrage wahrscheinlich mehr. Aber das ist okay. All das nach der Werbung.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Und da sind wir wieder da bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und der Sebastian. Der ist nämlich reingetreten und hat gesagt, Mensch, wir haben da was vergessen, wir müssen da nochmal über eine Mannschaft sprechen, die schon wieder verloren hat, ja, um da richtig Salz reinzuschütten. Nein, natürlich nicht, aber der BRC, vollkommen richtig, das zweite Mal knapp verloren, das ist per se erstmal völlig in Ordnung, auch für den Bergischen HC. Das zweite Spiel am Stück gegen den Aufsteiger, das ist nicht okay, weil das sind eigentlich 4 Punkte, die du, wird keiner sagen, ist mir schon klar, aber die du einkalkuliert hast.
Ja, definitiv. Also klar, der BRC wollte nach diesem...
Definitiv.
der BRC wollte halt nach dieser, ich will nicht sagen Katastrophensaison letztes Jahr, aber nach einer Saison, wo du eigentlich nicht so wirklich nach vorwärts gekommen bist, schon noch weiter nach oben schielen. Und dann startest du halt mit einem vermeintlich einfachen Auftaktprogramm, ne, mit zwei Aufsteigern, wo du sagst, okay, gut, das ist eigentlich das, was du gewinnen musst. Klar, natürlich, das Team hat ein bisschen Verletzungssorgen, definitiv, das möchte ich gar nicht außer Acht lassen, das sollte man auch auf jeden Fall erwähnt haben, aber dass du halt gegen beide Aufsteiger verlierst, beides mal mit einem Tor, das sollte mir auch schon zu denken geben, weil auch gerade in der Crunch-Time, wo da waren da echt so Situationen mit dabei, wo ich mir so denke, so auch in beiden Spielen, das kann man auch mit den Spielern, die da sind, cleverer ausspielen und das haben sie halt einfach nicht gemacht. Sie haben dann in der Schlussphase und sowieso eigentlich über die gesamte Partie sind sie ziemlich häufig an El Taillé gescheitert, der wirklich überragend wieder gespielt hat. Also auch im ersten Spiel hat er mir schon gut gefallen gegen Kiel. Auch da jetzt wieder super Spiel gehabt, 15 Paradenquote von 35%. Und diese Torhüterleistung, die hat halt der BHC aktuell nicht. Ne? Ruder klar, 8 Paraden, 28%-Quote. Aber Johannesson in knapp 13 Minuten Spielzeit nicht einen einzigen Ball gehalten. Und dann wird es halt auch schwierig, gegen den Aufsteiger zu gewinnen, wenn du das tote Duell verlierst. Wenn du es einfach nicht schaffst, deine Chancen zu nutzen, da gab es auch die Möglichkeit, ja, ich glaube, lass mich lügen, 20 Sekunden vor Schluss oder eine halbe Minute vor Schluss, wo der Ball an den Innenpfosten reingeht, das ist natürlich noch Pech, was auch noch mit dazukommt, aber auch das war halt keine gut ausgespielte Situation und da finde ich halt auch, dass man noch mehr aus dem gebundenen Spiel eigentlich machen muss. Klar, wie gesagt, die Situation ist nicht einfach mit den Verletzten und so, aber es ist halt schon, ich will nicht sagen, der Baum brennt, aber so, aber man muss sich auch schon hinterfragen, was man aus diesen Spielen lernen muss, damit man halt nicht in dauerhaftem Abstiegskampf ist, weil jetzt mit 0-4 gegen Aufsteiger verloren, das ist schon durchaus eine prekäre Lage, weil das bringt dich schon noch ein bisschen in Bredouille jetzt früh.
Na, auf der anderen Seite, auch da kommt jetzt eben ein direkter Konkurrent um Platz 13, sage ich mit dem Lächeln, mit dem HC Erlangen, ne? Dann ist auch wieder erstmal was ein bisschen passiert auf der Habenseite, wenn du das Ding ziehst. Und das ist natürlich für beide Mannschaften ein wichtiges Spiel. Und mag jetzt für die neutralen Zuhörenden jetzt nicht so sexy sein, aber ich glaube, für die beiden Mannschaften ist das schon so, machen wir es nicht fetter, als es ist, ist der dritte Spieltag, der jetzt kommt. Ne? Aber trotzdem kann man sich zumindest, also...
Der Anspruch ist ein anderer.
Ja, du kannst halt, du gewinnst keine Saison in den ersten 3 Spieltagen, aber du kannst dich psychologisch komplett kaputt machen und die Saison verreißen schon nach 3 Spieltagen. Und das haben wir zu Genüge schon erlebt. Danach kommen die Füchse, auch mal gar nicht mal so easy so, ne? Und die Füchse, na, ihrerseits vielleicht noch der Vollständigkeit halber, um Freitag, Samstag, Sonntag abzuwiebeln, die haben 13-29 gewonnen, wieder mit einem starken Gitzel und mit einem wieder erstarkten Hans Lindberg. Auch nur ein Torunterschied und das finde ich irgendwie aber auch schön, wenn wir auf die Ergebnisse schauen, klammern wir Kiel Wetzlar mal aus, es ist eben alles noch.
Und Kiel-Gommersbach vielleicht auch noch, aber ja.
Genau, das war Donnerstag direkt auch davor, ne? Aber ja. Sonst hast du extrem viel enge Ergebnisse. Der Donnerstag, Göppingen-Löwen 27-27, Hannover-Burgdorf-Eisenach 31-30. Und dann eben die Kieler Spieler ausgeklammert, hast du überall nur ein Torunterschied. Und zwei bei Magdeburg gegen Flensburg. Was Flensburg 2- auch nicht wirklich, ne? Also so. Die Füchse gegen Leipzig, 2 Tore Unterschied. Das sind so...
Es macht Bock bisher, bin ich ganz ehrlich. Also es macht Bock, richtig viel Spaß zuzuschauen.
Ja. Weil du natürlich jetzt sagen kannst, ja gut, sind die Top-Teams sind noch nicht eingespielt und die Kleinen auch nicht. Naja, eben. Aber ist doch cool.
Ja.
Und wenn sich beide einspielen, wer sagt denn, dass sich denn das so auseinanderdividiert automatisch? Vielleicht, ne? Und das ist ja, was wir sehen wollen und auch oft genug sehen in der HBL. Das macht Freude, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich irgendwie cool, dass das halt wirklich noch so eng ist und ich hätte nichts dagegen, wenn das auch so weitergeht und so eng bleibt. Genauso eng wie das Kabel, auf dem gestanden worden ist in der zweiten HBL von Dein Media in der Halle, Sebastian Mühlenhof. Du wolltest dich nämlich noch beliebt machen, hast du erzählt.
Ich will mich gar nicht unbeliebt machen, aber wir müssen halt drüber reden, wenn halt ein Stream nach rund 40 Minuten abgebrochen wird, weil ja die Qualität nicht sonderlich gut ist. Dein hat relativ schnell in der Instagram-Story geschrieben, dass die Schuld bei dem Verein liegt, wegen der Internetleitung. Man sieht vor Hüttenberg, so wir noch erwähnt haben, Hüttenberg gegen HCL Florenz, also ne, das Team von André Haber, wir hatten es gerade schon erwähnt, war halt dann für die Fans, haben halt die Entscheidung, die Crunch haben wir nicht mehr mitbekommen in den letzten 20 Minuten, konnten dann nicht dann live verfolgen, wie dann die Partie im Endeffekt verlaufen ist. Ist übrigens auch, glaube ich, noch nicht im Real Life zu finden, aber auf deinen. Ich hatte extra nochmal geschaut heute, weil ich dazu ein bisschen was bei Sport 1 geschrieben hatte. Und ja, der Verein hat natürlich auch sofort reagiert, weil sie sich natürlich auch ja irgendwie so als Buhmann in die Ecke gestellt gefühlt haben, möchte ich es mal beschreiben. Und haben halt gesagt, ja, wir haben halt eine neue Leitung installiert, haben eine Upload-Rate von 300 Mbits pro Sekunde, was ja schon echt gut ist, muss ich sagen. Also 300 Mbit pro Sekunde, das ist schon eine ordentliche Anzahl. Fühlt sich so ein bisschen übergangen, weil halt so dieses frühe Statement rausgekommen ist, dass es halt nur am Verein liegen kann. Ich glaube, es gab ja auch bei Potsdam gegen Minden auch ein bisschen Probleme mit dem Ton und auch mit dem Bild, glaube ich, so ein bisschen, wo auch da so ein bisschen gesagt wurde, okay, was ist denn die Ursache dafür? Die Potsdamer gucken gerade noch, das weiß ich, das hat mir Frank von Behren per E-Mail bestätigt. Und das wirft natürlich kein gutes Bild natürlich darauf, klar. Also ich weiß von deinen, weil ich auch mit dem natürlich eng und ausgiebig gesprochen habe mit der Pressesprecherin, darf ich ja gar nicht so viel verraten, aber sie haben ja gesagt, ja, es ist natürlich halt eine neue Saison, man muss sich daran angewöhnen, es muss alles funktionieren, man will nochmal mit den Vereinen auch mit der Liga einfach gerne in den Austausch gehen, damit halt sowas nicht nochmal passiert, weil, sagen wir ganz ehrlich, es ist natürlich für die Liga und für den Sport alles andere als schön, wenn halt ein Stream nach 40 Minuten abbricht, weil die Qualität nicht gut ist und du das ja nicht zeigen kannst. Jetzt mal abgesehen davon, wo jetzt im Endeffekt der Fehler liegt, aber es ist halt nicht schön für den Sport.
Nee, das sowieso nicht. Und das ist, also nochmal, wir haben das letzte Woche thematisiert. Ich wünsche jedem und jeder bei Dein, wir haben beide Kontakte, nur alles erdenklich Gute. Darum geht's gar nicht. Das ist völlig absolut unzweifelhaft. So. Das ist, die Experten sind cool, das macht Bock, das ist alles top. Ich find's nice, sage ich so wirklich, wie es ist, dass man mit der Idee rangeht, auch mal anderen Sportarten eben auch mehr Fokus und sowas zu liefern. Trotzdem, und es geht uns genauso, wir mögen uns auch und müssen uns auch Kritik auseinandersetzen und gefallen lassen. Und das ist vollkommen in Ordnung, wenn sie konstruktiv ist. Ich würde mal einfach ein paar Zeilen dieser PM vorlesen von Hüttenberg einfach, wie die sich da geäußert haben dazu. Weil die das eben nicht so gefeiert haben, die Reaktionen von Dein, was man aus Vereinssicht verstehen kann. Und aus Dein Sicht verstehe ich natürlich, dass sicherlich in Hüttenberg das Internet nicht so stabil ist, vielleicht wie, keine Ahnung, in der O2 World oder in der Arena Leipzig oder was auch immer. Wir bedauern sehr, dass die Übertragung der Partie nach knapp 40 Spielminuten abgebrochen wurde. Die Internetverbindung im Sportzentrum Hüttenberg wurde von uns im Zuge der Vorbereitung auf die neue Saison aufgestockt und entspricht mit einer Upload-Rate von, also gesagt, ne? Es gab bei den Testübertragungen, wurden uns gegenüber keine Probleme kommuniziert, also auch Testübertragungen gab es, so, mit Bild, mit Ton, da war alles top. Wir bedauern, dass die Remote-Unterstützung, die durch den Streaming-Dienstleister bereitgestellt wurde, nicht ausgereicht hat, damit unser ehrenamtliches Produktionsteam, das ist auch ein Wink natürlich, wenn man damit reinpackt, so.
Auf jeden Fall.
Ja, so unser ehrenamtliches Produktionsteam nach dem Motto, ja, dein Beschweren ist einfach, aber wir wissen jetzt in der zweiten HBL, die Kommentatoren und so, das sind Vereinsangestellte, wenn überhaupt Angestellte, die kriegen dafür gar nichts. Backfisch.
Bratwurst und ein Bier am Ende. Doch, ja, wobei, ich habe sowas bekommen, ein bisschen bei Bali, muss ich zugeben, damals.
So, du bist auch Sebastian Mühlenhof, ne?
Damals war ich noch nicht so bekannt, muss ich ganz ehrlich
sagen. So, da war damals noch nicht.
Nicht das war noch einmal Anfang, hallo, das war 2018 war das.
Ach so, ja, das ist ja stabil. Unverständnis herrscht derweil darüber, warum der Rechteinhaber ohne Kontakt zu den Verantwortlichen des Produktionsteams aufzunehmen und mögliche Fehlerquellen auf beiden Seiten zu untersuchen, um das bestmögliche Erlebnis für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu garantieren, bereits am gestrigen Abend bekannt gegeben hat, dass der Fehler alleine beim Heimverein läge. Unser Medienteam untersucht nach wie vor die Ursachen des Problems und hofft, in konstruktiver Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen die Fehlerquelle ausfindig zu machen, sodass bei der nächsten Übertragung beidseitig für einen reibungslosen Ablauf gesorgt werden kann. Ja, wir können die Art und Weise nicht beurteilen, deswegen ist es für uns ganz dünnes Glatteis und das wäre auch journalistisch unsauber, jetzt hier irgendwie zu sagen, wir wissen das und das nicht, aber man vermutet und stellt Hypothesen auf. Auf der anderen Seite, Sebastian, sind wir am Podcast und wir können ja als Privatperson uns dazu äußern. Willst du dich dazu äußern?
Ja, also ich meine, ich habe ja viel mit der Dame gesprochen. Also man kriegt ja auch so ein Gefühl, wenn man mit so Personen redet, ne, was so ein bisschen das Problem einfach ist und wo es vielleicht auch dran liegen kann. Also ich möchte jetzt vielleicht auch, ich meine, man muss sich überlegen, also dein Stream bricht ab. Da bist du ja quasi als Anbieter ja fast gezwungen, also erstmal überrascht und quasi auch gezwungen, sofort was zu veröffentlichen, weil jeder, der das Spiel guckt, denkt sich, wo ist der Stream jetzt hin? Was passiert? Was ist irgendwie los? Ja. So, und da kann ich natürlich auch dahin verstehen, die sagen, okay, hey, ja, wir müssen jetzt schon was rausgeben, wir müssen schon sagen, okay, so und so ist das. Ne, wir müssen halt sagen, ist abgebrochen, grundtechnische Probleme, was auch immer. Wie gesagt, man kann mit dir über die Art und Weise diskutieren, ob man dann wirklich das alles voll auf den Verein schieben will, ob man das mit einfach, sag ich mal, ein bisschen verharmlost, man hat einfach Probleme mit dem Internet, kann man ja auch dann so schreiben, dass es halt nicht so, ich möchte es ja nicht in die Ecke stellen, aber dass es halt vielleicht nicht so in eine Richtung geht, sondern dass man es ein bisschen neutraler einfach vielleicht hält. Und ich kann auch die Hüttenberger verstehen, die sagen, also, könnte nicht sein, dass ihr uns als schwarzen Peter hier zuschiebt. Vielleicht liegt auch der Fehler bei euch, weil wir halt natürlich nicht wissen, wenn wir keine Fehlerquellanalyse gemacht haben, wo liegt der Fehler, was ist das Problem? Liegt es vielleicht einfach darum, dass die Leitung nach Köln einfach nicht funktioniert hat? Keine Ahnung, das wissen wir alles nicht. Deswegen, ich glaube, beide Parteien sind da sehr gut beraten, einfach miteinander zu reden und nicht über Presse. Das will man auch bei deinen bewusst nicht. Also sie haben sich auch bewusst dazu dem Thema nicht geäußert. Öffentlich wollen sie auch einfach nicht. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Klar, es sieht halt blöd aus, muss man ganz ehrlich sagen. Also das wirst du nicht mehr schön reden können. Wenn es jetzt am Ende wieder gut werden wird und alles funktioniert und alle sind happy family, dann ist alles in Ordnung. Und dass dann der Stream in Hüttenberg der beste der zweiten Liga wird, dann ist alles toll. Aber er sieht natürlich jetzt scheiße aus, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, genau. Wie gesagt, das passiert bei anderen auch noch. Ne? Bei
natürlich, das ist gerade am Anfang halt, wenn du komplett neu bist.
Das ist, und ich habe ja bei Sportradio Deutschland moderiert, da kommen wir ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, ne? Ich meine, weil die inzwischen auch pleite sind und weg vom Markt. jeder, der schon mal in einem Startup gearbeitet hat, der weiß, wie das ist und dass es auch mal wild wird. Und ich weiß, oder wir wissen ja, dass ja auch viele zuhören aus Handballvereinen, aus Medienhäusern und so weiter und so fort. Sind wir mal ehrlich, machen wir uns mal nicht alle cooler, als wir sind. Wir wissen, wie es läuft manchmal. Da ist komplett Palermo, da ist aber egal, wo du bist, völlig Tarakiri. Und das Wichtige ist, der Hörer merkt es nicht. Ich bin heute auch. Ich hatte heute meinen Sportblog 13.40 Uhr beim MDR, 13.40 Uhr angesetzt und ich habe das vergessen und ich bin 13.39 Uhr und 30 Sekunden da reingeschlendert in die Übertragungszentrale in einer Gelassenheit. Und dann wurde ich da böse reinguckend reingeschoben und hatte einen Puls von 800. Scheiße, stimmt, fuck, wir mal. So, nach außen klang es völlig normal. So, es ist halt so. Mein Gott, ne? Klar, so ein Stream, der abbricht, man merkt es natürlich. Dein wird dafür Sorge tragen, da bin ich mir sehr sicher, dass es nicht mehr passiert. Die Kommunikation, die kann ich nachvollziehen. Dass der Verein das nicht so feiert, dass der schwarze Peter direkt so zugeschoben wird, kann ich auch nachvollziehen. Ich tue mich halt immer so ein bisschen auch schwer mit, sagen wir mal so, rein journalistisch betrachtet, und dann kann jeder interpretieren, was ich meine damit, rein journalistisch betrachtet und von der Art und Weise der Aufmerksamkeitsorientierung und Suche und vom Headline-Formulieren und von der Fachlichkeit und allem drum und dran, lese ich eher und lieber eine Süddeutsche Zeitung oder eine FAZ, als dass ich das Nachrichtenformat Welt schaue und den entsprechenden Konzern dahinter. Das ist auch meine Meinung dazu, das stehe ich auch dazu. Nichtsdestotrotz, das möchte ich auch nochmal sagen, kennen wir die Menschen, die da arbeiten, viele, wissen, wie großartig ihren Job machen, mit wie viel Akribie und Liebe und mit wie viel, wirklich mit Kleins, mit Detailversessenheit da versuchen, was Großes auf die Beine zu stellen und nach bestem Wissen und Gewissen das tun. Und deswegen ist mies, kommuniziert es intern und dann lasst uns einfach alle uns lieb haben gegenseitig und nichtsdestotrotz, wie gesagt, so eine Meinung darf man, muss man äußern dürfen. Ob die mich jetzt kaputt macht, ja, das kann vielleicht sein. Aber ich bin mir auch sicher, dass, ja.
Also ich glaube, ganz ehrlich, alle Heimteams in der zweiten Liga, die jetzt diese Woche ein Heimspiel haben, ich glaube, die werden alle nochmal dreifach checken, ob alles funktioniert, glaube ich. Und damit genau das nicht passiert. Aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja genau auch das, was man natürlich auch hat einfach. Wenn es am Anfang halt noch nicht so läuft, was man da einfach nochmal ein Auge drauf wirft. Guck, ob alles in Ordnung ist. Einfach checkt. Ist ja vollkommen okay.
Ist vollkommen okay.
Jeder macht Fehler.
Das ist gut. Ey, absolut, absolut.
Ich mach's auch. Ich kenne es von meinen Kollegen. Die sagen mir das immer wieder, wenn ich Fehler mache.
Wir sind in der Medienbranche, wir reden nur über Fehler. Also ja. Es wird nicht.
Wir nehmen die Fehler ja auch auf, um daraus Artikel zu bauen. So ist es ja nicht.
Genau, um den Weihnachtsjahresrückblick draus zu basteln. So, keine Ahnung. Beispielsweise. Ja, genau, wir sind ja in einer Branche, wo das größte Lob ist, es wird nichts gesagt. Das ist, ganz ehrlich, fuckt mich richtig ab. Ich finde es total scheiße. Aber haben wir uns ja ausgesucht, Sebastian. So, machen wir noch eine kleine Werbepause und dann gehen wir zu den Frauen rüber, sagst du, ne? Machen wir das so. Dann bis gleich hier bei Anruf für Roman Talk auf meinsportpodcast.de. Und damit welcome back. Zwei Menschen, harmoniebedürftig, kritikäußernd, aber harmoniebedürftig. Liebesuchend, Sebastian Mühlenhof und Patrick Fritsche wieder am Start hier. Na, ist ja ein Podcast, ne? Da darf man ein bisschen über die Stränge schlagen. Und
dafür gibt es ja Podcast.
Richtig, ne? So, und wir waren ja auch schon, wir waren ja auch schon bei Dein und haben mit Marcel Vontoria auch sprechen können und war ein super geiler Talk. Ist ja auch noch online hier, deswegen, ne? Also alles hier mit dem Schmunzeln und dem Zwinkern aufnehmen und dann wird es hier eine ganz rosige Nummer für uns alle. Das ist doch schön. Apropos rosige Nummer, Sebastian. HBL läuft, HBF quasi. Supercup, nächstes Thema und ich roll den Teppich aus für dich.
Also ich möchte natürlich erstmal auch den Podcast nutzen, um auf unsere Saisonvorschau hinzuweisen, die wir aufgenommen haben, die seit Freitag online ist. Wenn ihr das noch nicht reingehört habt, gerne reinhören. Ich habe mit Sören Mund von frauenhandball.com gesprochen, der einer der wenigen Seiten, die sich ausschließlich nur mit Frauenhandball beschäftigt und ich finde, die machen echt gute Arbeit und da haben wir auf jeden Fall uns mal so ein bisschen mit den Teams beschäftigt und ja, ich war sehr gespannt, muss ich zugeben, auch vor diesem ersten Spiel, weil natürlich einerseits bei Eurosport übertragen, was natürlich sehr gut ist für den Frauensport, für den Handballsport und dann noch mit Bietigheim, neuer Trainer Jakob Westergaard, wie läuft's und oh, da war schon ordentlich Sand im Getriebe, das muss man ganz ehrlich sagen. Also bei den Bietigheimerinnen haben sie in der ersten Halbzeit brutal schwer getan. Also wirklich, es war ein guter Start zu Anfang, dann aber ist wirklich so ein Bruch reingekommen. Natürlich mit der Verletzung von Kelly Dulfer, die wirklich unglücklich auf ihrer Schulter, Nackenbereich so ein bisschen gelandet ist, die raus gewesen ist danach. Was genau ist, hat man zumindest auch öffentlich noch nichts kommuniziert, zumindest habe ich dazu nichts gelesen, jetzt hier am Montagabend, 22.18 Uhr, da gibt es vielleicht dann in der örtlichen Presse jetzt in den nächsten Tagen vielleicht ein neues Update zu oder vielleicht auch beim Verein selbst, weil das hat auf jeden Fall schon noch gefehlt, dieses Element von ihr, der Niederländerin, die ja enorm erfahren ist, eine wirklich gute Spielerin ist und das hat man auch dem Team so ein bisschen angemerkt, dass sie sich so ein bisschen schwer getan haben einfach. Ich glaube, das muss man einfach so zusammenfassen. Sie haben wirklich, wirklich fighten müssen und die Flames haben das wirklich voll genutzt. Also ne, mit Kim Knights in der Vizius als Anführerin, die das wirklich gut gemacht hat, in ihrem ersten Spiel zurück, gegen ihr Ex-Team auch noch natürlich. Das ist natürlich prompt Storyline-technisch natürlich genau das gewesen, was du haben wolltest vor dieser Partie. Und das war, also sie hat wirklich alles getan, sie muss doch ran, weil auch Elisa Friedberger früh mit einer roten Karte vom Platz geflogen ist. Da ist irgendwie bei ihr so, ich weiß nicht, also ich glaube im Halbfinale beim Final Four war es ja glaube ich auch, wo sie mit Rot vom Feld musste. Jetzt hier wieder, da müsste sie vielleicht nochmal ein bisschen, also es war jetzt nichts Hartes oder so, ich hätte jetzt nicht unbedingt die rote Karte gegeben, sie wurde gegeben, alles gut. Aber gut, man kann sie auf jeden Fall so geben. Ich glaube, das kann man ganz gut so zusammenfassen, weil es auch bei dieser Situation halt um Pulver, glaube ich, sogar der Fall gewesen ist. Ein bisschen vorher, glaube ich, sogar. Und ja, also dann zweite Halbzeit war es dann halt wieder dieses typische BDK-Mauer hinten, also wirklich Beton hinten angerührt, was die da für eine Abwehr hingestellt haben. Das war so brutal gut und das haben sie natürlich dann auch besser ausgenutzt. Ich finde aber Benz damals teilweise auch ein bisschen zu kompliziert gespielt. Also nach Ballgewinn war zu dann der schnelle Pass, sollte ganz, ganz schnell nach vorne gehen und mit einem langen Ball, und dann sind 5, 6 Bälle davon abgefangen worden, weil natürlich auch einfach die Spielerinnen von Bietigheim enorm schnell sind, weil ich bin auch ein unglaubliches Tempospiel teilweise. Und ja, dann war es im Endeffekt dann einfach so, dass es dann am Ende deutlich geworden ist, weil einfach, wie gesagt, was dann in der zweiten Halbzeit Bietigheim gespielt hat, das war, glaube ich, auch schon das, was wir dann auch erwarten können. Aber wie gesagt, so die erste Halbzeit hat man auch schon gemerkt, dass man vielleicht auch noch ein bisschen Zeit braucht, um dann auch die Idee von Jakob Westergaard wirklich so umzusetzen, wie man sich das vorstellt.
Ja, ne, 74 Spiele jetzt trotzdem ungeschlagen national. Ich bin ja immer so am Struggle, ne, so zwischen, boah, ist das. Und erstmal ist es grundlegend faszinierend und Riesenrespekt. Man kann sich oft genug sagen. Auf der anderen Seite, ja, ich will nicht sagen, es langweilt mich, aber es ist halt, wie gesagt, schon so ein bisschen, dass ich mich frage, ja, okay, wer soll da mal? Und klar, es war auch letzte Saison noch mal eng. Ich erinnere mich an Spiele, war das der THC?
Vor allem, was der HSG Blomberg.
Blomberg, genau, ne? Wo es hätte kippen können.
30 oder 31 war es, glaube ich. Ja, irgendwie
sowas. 31. Da hätte ich ja Pyro gezündet im Podcast, das ist krass.
So. Das wäre lustig gewesen, im Podcast Pyro zu finden und keiner sieht es.
Komplette Bude zugenebelt zu Hause, das ist mir egal.
Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Podcast abgebrochen. Sofort,
ey, in meinem kleinen, beschaulichen Wohnzimmer da, Fenster zu und nee, aber ja, ich hätte auch gerne mal Spannung, so mit dem Wissen, wie du sagst, ja, die brauchen noch einiges, um sich einzuspielen. Das mag auch so sein, sicherlich, klar. Vielleicht sind sie auch schon im Kopf im Champions League Final vor und bereiten sich darauf vor. Ich habe keine Ahnung. Also
wie gesagt, ich würde schon sagen, es war so 45, 50 Minuten war schon relativ ausgeglichen. Und das hat mich schon noch ein bisschen überrascht, muss ich zugeben. Also, dass der Bensheim so gut mithalten kann, das war schon ein bisschen überrascht. Einmal, der hat in den letzten 15 Minuten 3 Tore geworfen.
Ja, und man könnte jetzt auch sagen, gut, vielleicht hat Bietigheim einfach auch mit 80% gespielt. Aber Xenia Smits hat es ja auch selbst gesagt bei Eurosport danach. Das waren 60 Minuten Vollgas. Also das war jetzt nicht so, dass man erstmal hier im dritten Gang losgefahren ist, ohne hochzuschalten dann im ersten Spiel der Saison. Also so ja auch nicht. Und nichtsdestotrotz, ne, Bietigheim startet gegen, ja, Solingen, ne? Ist das doch?
Genau.
Ne? Und also gegen den Aufsteiger in die neue Saison, was soll denn das werden? Gegen Solingen, Kräfrath. Also wenn du, keine Ahnung, wenn du jetzt reinkommst in die neue Spielzeit was haben wir vorhin gesagt, mit Wetzlar gegen Kiel und Magdeburg, ja gut, wenn du jetzt da HSV Solingen Krefrath bist, dann ja, kann das sein, und es kann halt wirklich sein, wir haben es gesehen letzte Saison, kann das halt sein, du kriegst im ersten Spiel erstmal, es kann sein, ich sag's nochmal im Konjunktiv, 55 Buhnen reingeknallt, ne? So, da ist es möglich, theoretisch. Und das ist halt so als Aufsteiger. Ja, cool. Freut mich.
Aber immerhin ist Solingen Krefrath ja relativ gut in die Saison gestartet. Ne? Haben ja im DRP-Pokal in der ersten Runde mal eben mit Sachsen gegen Sachsen-Zwickau gewonnen mit 26-24. Das war ja auch noch am Wochenende, dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist ja auch DRP-Pokal bei den Männern und bei den Frauen war. Bei den Männern ist ja noch so dieses neue Format, was ich noch nicht so wirklich viel was abgewinnen kann, was ja vorletzte Woche gespielt wurde, genau, ja, vorletztes Wochenende. Und jetzt die Frauen, die jetzt eingestiegen sind, so ein bisschen nebenbei, ich meine, gab es jetzt keine großen Überraschungen, jetzt mal, wie gesagt, dass halt Solingen jetzt das Bundesliga-Duell gewonnen hat gegen Sachsen-Zwickau und vielleicht, dass sich Neckarsulm halt wieder unfassbar schwer getan haben und gerade so mit 29-27 gegen HC Rödertal gewonnen hat. Aber klar, natürlich, Solingen hat der schwerstmögliche Auftaktgegner, den du bekommen kannst in der HBF. Und da geht es einfach nur darum, Spaß zu haben, vielleicht ein bisschen zu gucken, dass man da gleich überraschen kann und den Gegner ein bisschen ärgern kann, aber so eine Partie kannst halt nichts gewinnen, wenn man ganz ehrlich ist.
Das letzte Spiel zwischen den beiden war am 4. Oktober 2017, 41-16 für Solingen.
Ja, träum weiter.
Aber wie kurz Stille war, er war so wie... Ich dachte, ich versuch's mal.
Ja, ich hab's schon gemerkt hier, ey.
Nee, aber das stimmt. Am Sonntag, ja, war ja zum Beispiel auch, ich weiß, beim HCL war auch ein Kollege von uns beiden, der Jonas Georgi, dort vor Ort. Den können wir auch mal vielleicht irgendwann einladen, Sebastian. Der hat jetzt dritte Liga kommentiert. Es gab nämlich bereits das Derby, Ostderby in der dritten Liga am ersten Spieltag. DFK 2 gegen Magdeburg 2. Und das haben
die mich vorher noch gefragt nach Tipps fürs Kommentieren, das weiß ich noch.
Siehste. Und darf ich keine Bombe platzen lassen, um Gottes Willen, nicht, das ist hier schon. Sagen wir mal so, es gibt durchaus Vereine im Umkreis von Leipzig, machen wir es mal allgemeingültig, von 300 Kilometern, die ein Interesse daran haben, dass ein Jonas Georgi eventuell in einer doch am Mikrofon hängenden Funktion in der Halle spricht, verstehst du? Und quasi bald da bei einem Profi-Handballverein bei den Damen da am Start ist. Da haben wir vielleicht auch bald mal ein paar Internas aus der HBF.
Das wäre auch cool.
Ja. Jetzt fragen sich alle, wer ist Jonas Georgi? Spielt keine Rolle, googelt es. ein Kollege von uns gewesen, früher bei Sportradio Deutschland und tief drin auch im American Football, spielt selber Football bei den Dresden Monarchs. Ist übrigens jetzt, kurz off-topic, gibt es einen coolen Podcast auch, habe ich gehört, Sebastian. Ist erster Kicker jetzt und wird auch die Playoffs bestreiten als erster Kicker und wird also auch wenn die Dresden Monarchs bis zum German Bowl durchkommen, auch im German Bowl quasi dann das entscheidende Field Goal zum deutschen Meistertitel kicken, weil der Kicker, der ursprünglich gekickt hat, ist raus und die Neuverpflichtung, die es hätte werden sollen, ist selbst noch in den Playoffs drin. Deswegen, so, haben wir jetzt alle endgültig verwirrt. Sehr schön, Sebastian.
Genau.
Zwei Woche geht morgen weiter mit, also so heute, morgen beziehungsweise heute zum Upload-Tag mit Bietigheim, mit den Herren. Und dann jeden Tag Handball.
Ja, so sieht's aus. Mit Barling geht's in HBL weiter gegen Stuttgart. Schönes Derby.
Sorry, genau. Barling meinte natürlich bei Stetten.
Freue mich auf jeden Fall drauf. Also, wir auf jeden Fall noch erwähnen wollten, das wollen wir nicht aus Acht lassen: European League Qualifikation. Sowohl die Löwen als auch Hannover Burgdorf sind beide durch. Beide haben die Rückspiele auch klar gewonnen. Die Löwen mit 37-33 gegen Werder und die Recken mit 30-21 gegen Istads. Somit sind beide auch in der Hauptrundengruppe vertreten. Und das ist natürlich aus deutscher Sicht sehr, sehr schön, dass wir da doch so zahlreich vertreten sind mit 4 Teams. Und da kann man ja schon mal wieder vom Titel träumen, was.
Ja, also sag mal so, ich hätte also rein Titel.
Also ich meine natürlich, wenn ich gucke, die Rhein-Neckar-Löwen-Gruppe mit Benfica Lissabon, mit Christian Sand und Nord ist natürlich schon echt ein Brocken. Das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Ja, also das ist schon echt eine Herausforderung, die da vor der Brust steht. Dann hat es Hannover mit AEK Athens, Kriens und Gornik schon ein bisschen einfacher. Aber das wird, glaube ich, ganz lustig werden.
Okay, dann eine ernste Frage noch.
Ja.
Es ist quasi so, wie wir es vorhin angesprochen haben, es ist quasi ein Tag Handball. Wie findest du das? Ganz ehrlich,
mir ist es zu viel.
Same. Aber jetzt nicht
denken. Ich liebe den Sport, aber du kannst halt nicht jeden Tag. Also, meine Freundin würde mir den Hals umdrehen, wenn ich jeden Tag Handball gucken würde. Und das könnte ich theoretisch gesehen, weil ich kann jetzt von Dienstag bis Montag kann ich jeden Tag Handball gucken, wenn ich Bock dazu habe.
Mir war es jetzt auch, ne? Ich meine, und Fußballfans, die wissen das ging ja sogar mal eine Saison lang, da hast du Montag das Drittligaspiel gehabt, Dienstag, Mittwoch eventuell Champions League,
genau.
Freitag, Samstag, Sonntag, Normalliga-Betrieb. Mir geht's genauso. Und ich kann es eben, wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass Handball nicht meine Nummer 1 Sportart zeitlebens war oder ist, sondern dass es eben der Fußball ist, das ist komplett egal. Beim Fußball ging es mir auch auf den Sack und beim Handball ich weiß noch nicht, wie ich das aufnehmen soll. Meine Grundstimmung ist auch erstmal eher getrübter diesbezüglich. Ich habe es gern geballt. Ich habe es gern zentriert.
Schön in der Konferenz am besten noch, das liebe ich.
Ja, genau. So, und die Konferenzen, das lieben wir doch alle. Und das ist doch irgendwo auch das Geile, wenn man dann immer gucken kann, wo Action halt ist. Und vor allen Dingen,
ich würde mir halt wünschen, wenn es keine Konferenz gibt, dass die Termine zumindest so gelegt sind, dass wenn die eine Partie zu Ende ist, dass du mit der anderen weitermachen kannst und die nicht schon irgendwie angefangen ist. Weil wenn das Topspiel um 15 Uhr beginnt am Sonntag, gehen die anderen Partien um 16.30 Uhr los. Bis dahin ist keine Handballpartie durch. Definitiv nicht. In anderthalb Stunden schaffst du es einfach nicht. Und dann verpasst du halt immer irgendwie so die ersten 10, 15 Minuten vielleicht von der Partie, weil du natürlich das Topspiel zu Ende gucken willst, weil es spannend ist. Aber gut. Wir werden sehen, wie das angenommen ist. Vielleicht wird es nächste Saison angepasst, vielleicht wird es auch schon in der Saison angepasst, keine Ahnung, es ist mal ein neuer Versuch. Aber das ist natürlich für Fans ist es egal, wenn die ein Team verfolgen, aber für uns, die halt möglichst alle Spiele sehen wollen, ist es halt eine enorme Herausforderung, das ist einfach so. Zumal du auch keinen Konferenzmodus hast, das heißt, du musst immer irgendwie einen zweiten, dritten, vierten Bildschirm aufmachen.
Ja, aber wir werden mal schauen, wie wir uns daran gewöhnen. Ich bin erstmal Sonntag wieder in der Halle. Es tut mir leid, es wird also wieder sehr viel über den SCD AK Leipzig gesprochen werden.
Ich ahne es schon.
Das kann ich mal versprechen. Na, wir müssen mal gucken, wegen der, ich werde mich danach erstmal wieder durchfuttern, sicherlich, dort in der Halle noch.
War mir klar.
Und ein paar
6 Stück Kuchen. Ne, 5 waren es nur, Entschuldigung, Kuchen.
genau, und Currywurst,
Currypfanne.
die Currypfanne und mag auch gut sein, dass das ein oder andere isotonische Kaltgetränk sich auf den Weg zu mir.
Isotonisch, genau.
Aber, ja, nee, wird cool und dann mal gucken. Vielleicht können wir sogar eine Folge aus der Halle aufnehmen direkt mit ein bisschen
Steht
Grundrauschen.
Carsten Günther daneben.
Boah, der war, ich traue mir gar nichts zu sagen. Ich traue mir echt nicht. Der war super gut drauf.
Das ist schön.
Also beim Spiel gegen die Füchse.
Aber
Woher.
nicht der, ich möchte nicht sagen, ich bin nicht böse gemeint, aber manchmal ist der so ein bisschen, schimpft er so ein bisschen wie so ein Rumpelstilzchen, so manchmal an der
Ich
Seitenlinie.
muss dir ehrlich sagen, ich kenne ihn jetzt seit 5, 6 Jahren oder so, glaube ich, seit 5 Jahren, wo ich dann den DFK angefangen habe zu begleiten als Reporter damals noch. Und inzwischen bin ich immer per Du mit ihm. Ich sage immer Hallo Carsten so. Und es ist auch so ein Handshake mit so einem, ne, Schulter an Schulter, so eine halbe Umarmung, es ist alles cool. Und er war auch nach der Pleite gegen die Füchse wirklich alles gut, alles in Ordnung, ne? Aber er lebt diesen Sport, er lebt diesen Verein, hat ihn hochgezogen von
Das ist
den
sein Baby, ja.
absoluten Gefilden. Es ist sein Baby und dass er da vielleicht manchmal auch einfach sehr emotional ist, das weiß er auch.
Ist auch nicht schlimm, ich liebe Emotionen.
Völlig in Ordnung. Was ich nur sagen wollte, ist, ich habe Jahre gebraucht, wo er teilweise nach Siegen zu mir kam und hat uns alle gedrückt von der Presse, so, ne, mit Handshake und so und oh geil. Und da war Carsten und Patrick. Und dann eine Woche später, wobei wir schon 6 Mal per Du waren, bin ich wieder hin mit, ja, Herr Günther, weil die Stimmung einfach komplett am Kippen war. Und das ist wirklich, ich habe über Jahre meine Eier zusammenkratzen müssen, dass ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt konsequent per Du mit ihm. Weil das halt wirklich. Er lebt es halt. Und es ist halt wirklich,
Ist halt immer so ein schwieriger Grat halt, ne? Also gerade auch im Sport. Deswegen, ich meine, im Sport ist man schnell per Du, weil man natürlich dasselbe macht und so. Deswegen ist es immer so ein gewissen Grat natürlich. Ja, auf einer Seite natürlich, man hat halt mit den Menschen auch oft zu tun. Das heißt, man baut hier irgendwie eine Beziehung auf, aber trotzdem halt bei aller Nähe, die man auch hat, natürlich auch trotzdem kritisch bleiben zu können, falls wir dann, ne, als
genau.
Reporter auftreten.
Da muss ich zum Beispiel sagen, das ist jetzt vielleicht auch dann irgendwann zu viel des Guten für die Folge, aber das macht ja auch, finde ich, jungen, sage ich mal, Journalismus aus, dass das trotzdem funktioniert. So,
Ja.
machen wir es nicht fetter, als es ist, Sebastian. Ich würde sagen, wir bedanken uns recht herzlich bei euch fürs Zuhören. Ich habe vor über einer Stunde, 1,5 Stunden zu Sebastian gesagt, weißt du was, lass mal eine kurze, flotte Nummer draus machen. Ich bin müde, ich habe Schnupfen, ich bin krank, ich muss morgen wieder arbeiten. Er auch.
Mit Patrick geht's nicht schnell, muss ich
Mit
mal so
mir
sagen.
einfach nicht, da steckt zu viel Moderator in mir drin, einfach, es tut mir leid. Aber wenn ihr irgendwas habt, was wir besser machen können, wenn er zum Beispiel sagt, Mensch, von dem Fritsche die privaten Geschichten sind mir scheißegal, schreibt es uns gerne konstruktiv bei Instagram, in unseren privaten Kanälen, in unserem Anrufkanal. Lasst gerne eine Sternebewertung da bei Spotify, das hilft und unterstützt uns natürlich auch. Und schreibt auch gerne, wenn er sagt, yo, es ist besser, wenn der Fritsche den moderativen Teil macht und der Mühlenhof hat Ahnung vom Handball, der macht den Experten. Machen wir das auch gerne so. Und wenn
Dann bin
noch.
ich dann dein Lieblingsexperte.
Genau, du bist ja mein Lieblingsexperte, bis noch Robin Budesieder mit dabei ist. Der hat einen Montagsimmer.
So schnell werde ich hier ausgetauscht, Leute, ihr
Der
merkt es schon.
hat montags immer Training selber. Das ist ja der Shooter, den die Nationalmannschaft noch sucht. Da ist mal Aufbautraining, Robin Bulitz. Und nein, lasst gern Feedback da, egal in welche Richtung. Teilweise war es heute ein bisschen wieder ein bisschen gute Laune auf der anderen Seite. Wir haben es schon oft genug gesagt, es ist ein Podcast und ich
Gehört ja
denke
auch dazu, dass man
auch
nicht.
dazu. Ich sage es ja immer wieder, Sebastian, ne? Du hast ja mich gefragt und du wusstest ja aus unseren Interviews, wie ich bin, deine Schuld. Das ist natürlich. Ich habe halt einfach das Jubiläum bei dir, ne? Hier in dem. Ich
Ja,
erwarte.
wir rücken der ganzen einjährigen Geschichte ein bisschen näher, ja.
Ich erwarte dann ab Oktober Blumen. So, meine Freunde, macht's gut da draußen, bleibt gesund, Peace.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran.
Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.